Wir sprechen über Österreichs Leid und die Schweizer Freude, aber erst einmal, weil es einfach vom Videoschiedsrichter her so wichtig war und so, ja, nervenzermürbend irgendwo über Deutschland gegen Dänemark, EM Achtelfinale 2:0. Ja, und wir, das sind Urs Meier, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter aus der Schweiz, und ich, Ralf Kohler, deutscher Journalist. Hallo, Urs.
Ja, hallo, Ralf.
Ja,
Hallo
also das
zusammen.
EM Achtelfinale inzwischen vorbei, als wir das bisher letzte Mal gesprochen hatten, war erst die schottische Mannschaft ausgeschieden in der Vorrunde, aber jetzt gut eine Woche später, da ging das schnell. Deutschland musste sich auch strecken, 2:0 gegen Dänemark in Dortmund, und es waren ein paar Entscheidungen, die ja auch vom Videoschiedsrichter gecheckt wurden, und Urs Meier, du warst mit dem Ganzen nicht so richtig zufrieden. Erzähl mal über die, ja, vor allem Phase, wo es dann richtig drauf ankam. Die Dänen hätten ein Tor erzielt gehabt, Andreas Christensen, und der hat dann wenig später, nachdem das Tor nicht anerkannt wurde, den Ball im Strafraum an die Hand bekommen, und es gab einen Handelfmeter für Deutschland.
Ja, also ja, was soll ich da dazu sagen?
Ja, wie
Das
du
ist ja
siehst.
genau das, was passiert ist. Oder im Prinzip hat ja dann irgendwann eine Grafik, hat ja dann irgendwo den Beweis geliefert, dass der tatsächlich im Abseits gestanden sein soll, mit einer Zehenspitze im Abseits. Ja, ja. Also eben nochmals, erstens mal, diese Grafiken, die werden nachgeliefert, die entsprechen nicht immer unbedingt der Wahrheit, mal ganz grundsätzlich. Die Frage ist ja immer, wann ist die Ballabgabe, wann wurde gestoppt, wann wurde das Bild gemacht, oder ist die Linie, ist die richtig kalibriert, oder wenn du dann so eine Grafik siehst, wo die Strafraumlinie anders verläuft als die Abseitslinie, dass die nicht parallel laufen, da musst du ja schon mal die Frage stellen, welche Linie stimmt dann nicht? Ist jetzt auf einmal die Strafraumlinie irgendwo schräg geraten oder ist die Abseitslinie schräg geraten? Ja, also eben, es gibt immer viele offene Fragen, oder? Und das Problem ist einfach, dass die meisten, die glauben immer, was sie sehen, was für Bilder, das sie sehen. Das ist ja wunderbar. Also, aber nochmals, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das habe ich auch schon oft gesagt, diesen Ausdruck. Aber es ist wirklich nicht im Sinne des Fußballs, dass ein solches Tor nicht gegeben wird, weil ganz grundsätzlich, weil es war, ich sage jetzt mal, es war gleiche Höhe, und gleiche Höhe ist nun mal, wäre für den verteidigenden Spieler, das wäre früher ein Zweifelsfall gewesen, das hätte man laufen lassen. Also nochmals, das ist eine Diskussion, die können wir noch sehr, sehr lange führen. Also eben, wie gesagt, ich finde es, mit diesen Abseitsentscheidungen, mit diesen knappen, das ist einfach noch nicht richtig gelöst. Da haben wir auch noch zu viel Toleranz, und es ist sehr, sehr viel Toleranz in diesen Entscheidungen drin, und wir glauben immer, was wir sehen. Also, das ist mal ein Schwarz-Weiß-Entscheid. Kann man noch darüber gehen, dass man dieses Tor annulliert hat. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Fall gleich darauf mit diesem Handspiel, wo der Schiedsrichter nichts gesehen hat, wo er keine Entscheidung getroffen hat, ein klares Handspiel, der Arm weit draußen im Strafraum, und der Schiedsrichter entscheidet nichts. Null, nada.
Ja, und was sagt uns das?
Auf diesem Niveau, nein, auf diesem Niveau muss der Schiedsrichter das sehen, oder? Also verdammt nochmal, was haben wir früher gesehen? Haben wir es früher gesehen oder haben wir es nicht gesehen? Natürlich haben wir es gesehen, weil wir dafür verantwortlich waren, weil wir das sehen mussten, weil genau wegen dem sind wir auf dem Fußballplatz. Oder? Und der Schiedsrichter sieht nichts, er macht keinen Entscheid, oder? Da kommt irgendein Videoassistent, der irgendwas gesehen hat, oder? Und dann hat er irgendwann ein paar Bilder und sagt, geh mal raus, das anzuschauen, oder? Da geht er raus, oder? Und was wird ihm als erstes präsentiert? Es wird ihm als erstes präsentiert ein Standbild, wo der Arm weit draußen ist, oder? Wo der Arm weit draußen ist, oder wo dann der Ball an die Hand geht, oder das war das erste Bild, das ihm präsentiert wurde. Dann wurde ihm noch, keine Ahnung, was nochmals gezeigt, oder? Wahrscheinlich wurde ihm dreimal darauf hingewiesen vom Videoassistenten, dass der Arm viel zu weit draußen ist und so weiter.
Körperflächenvergrößerung.
Und der Schiedsrichter hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, Körperflächenvergrößerung, der Quatsch, der kommt aus
Ja,
Deutschland, den gibt es gar
eben.
nicht, der
Ja,
gibt es
auch
in
hier.
keinem Reglement. Also auf jeden Fall hat der Schiedsrichter auch noch das Gefühl gehabt, er müsse da einen Elfmeter geben, oder? Weil er erstens mal die ganze Dynamik gar nicht mehr im Griff hatte. Oder? Und im Prinzip, um was geht es? Um was geht es bei dem Handspiel? Und das ist klar reglementiert, das ist klar im Regelwerk auch wieder beschrieben. An erster Stelle soll Absicht stehen. Absicht. Es ist keine Absicht gewesen. Dann kommt es, ist es eine natürliche oder unnatürliche Körperhandlung. Da muss man eben einfach sagen, der verteidigende Spieler dreht sich um seine eigene Achse. Das heißt, der Arm schwingt weg. Eine natürliche Bewegung eines Abwehrspielers. Der kann den Arm, muss er nicht hinter den Rücken halten. Das ist eine natürliche Bewegung. Dann ist es kürzeste Distanz. Dann ist es ein scharfer Schuss. Es sind vier Elemente, die einfach nicht für einen Elfmeter sprechen, aber nein, man gibt diesen Elfmeter, oder? Und alle klatschen noch in Deutschland. Ich habe nichts gegen den Sieg, um Gottes Willen, aber alle klatschen und sagen, das ist doch ein klarer Elfmeter, der Arm ist viel zu weit draußen und so weiter und so fort. Also da hab ich wirklich kein Verständnis dafür. Das sind Fehlentscheidungen und nochmals, das muss der Schiedsrichter auf dem Platz sehen. Und wenn er auf dem Platz das anders entscheidet, wenn er sagt, das ist für mich Absicht, das ist für mich keine natürliche Bewegung, wenn er das entscheidet auf dem Platz, dann bin ich beim Schiedsrichter, dann unterstütze ich den Schiedsrichter, auch wenn ich da wahrscheinlich eine andere Meinung hätte, aber dann sage ich, okay, du hast es auf dem Platz so wahrgenommen, du hast es so gesehen, so gefühlt, dann ist es ein Elfmeter. Aber so wie das jetzt wieder abgelaufen ist, das ist nicht im Sinne des Fußballs, das macht den Fußball kaputt. Da können wir unter den, ich weiß nicht was hinstellen, da braucht es keine Schiedsrichter mehr. Und das haben wir an dieser Europameisterschaft das eine oder andere Mal schon gesehen, dass die Schiedsrichter diese Entscheidungen nicht mehr treffen. Und das ist falsch, das ist komplett falsch.
Ja, Urs Meier selbst zweimal bei Europa- und zweimal bei Weltmeisterschaften dabei, in Fahrt. Woher wissen wir jetzt aber genau, dass Schiedsrichter Michael Oliver aus England das Handspiel, wie du sagst, gar nicht gesehen hatte?
Weil er nichts gemacht hat. Er hatte kein Zeichen gegeben, gar nichts. Also entweder hat er es gesehen, dann soll er sagen, nein, kein Handspiel, weiterspielen, oder? Oder er hat es gesehen und sagt, das ist ein Elfmeter, dann soll er pfeifen. Aber du kannst ja nicht einfach nichts machen und einfach mal in der Gegend herumrennen und warten, ob dir der Mann im Ohr irgendwas erzählt. Ja, toll. Ja. Irgendwann kommt noch eine Mitteilung, oh, es war doch irgendwo ein Handspiel, ja, man könnte es mal anschauen. Ja, toll. Was soll das für ein Fußball sein?
Ja,
Das ist
allerdings
doch,
hat
das
doch
ist doch, was,
selbst.
und wir sprechen da von den besten Schiedsrichtern der Welt. Wir sprechen von der Nummer 1 in England und weiß nicht was. Ja, was, das sind doch keine Spielleiter mehr. Die pfeifen einfach noch die Spiele, aber die leiten die Spiele nicht mehr. Also, nee, also da habe ich wirklich kein Verständnis für solche Sachen.
Ja, 3 Tage sind vergangen und Urs Meier regt sich immer noch auf. Und dabei hätte ich trotzdem lieber sogar viel schneller eine Folge gehabt. Dann hätte ich mich ja gefragt, wie es dann erst womöglich gewesen wäre. Ja, bitte.
Vielleicht hätte ich mich da weniger
Ach
aufgeregt.
so. Ja, aber selbst Felix Brüch als früherer Weltschiedsrichter sagt doch, er will gar nicht mehr ohne den VAR pfeifen. Okay, er hatte die besondere
Ja.
Geschichte auch mit dem Phantomtor. Der VAR ist so wichtig, also der Videoassistent. Ja, und hilft er denn jetzt nicht? Also ich provoziere ja ein bisschen, ich bin ja auch dagegen. Also ich freue mich ja auch nicht über diese Entscheidung, natürlich über das deutsche Weiterkommen, das hätte ja aber auch so klappen können. Hätte ja zum Beispiel auch klappen können, wenn das ganz frühe Tor von Nico Schlotterbeck gezählt hätte. Das wäre ja früher vielleicht auch
Gut.
vorgekommen.
Ja, das wäre ja nicht vorgekommen. Auch das hätte man gesehen. Hat er ja auch gesehen. Das hat er gesehen. Da braucht er keinen Videoassistenten. Gott sei Dank.
Und er hat ja auch das Gewitter heranziehen sehen oder den Blitz, den
Toll.
Donner gehört. Also das Spiel war ja
Wunderbar.
unterbrochen, vielleicht wissen Sie das gar nicht mehr. Nach 35 Minuten ging es erst einmal weg vom Feld. Ja, ein Regenspiel, Blitz und Donner. Der Schiedsrichter schon sehr gefordert und als es dann nach 20 Minuten weiterging, oder war das nach der ersten Hälfte, da wurde ihm noch Richtung Dach gedeutet, weil da einer Fotos machen wollte, ein 21-Jähriger aus Osnabrück.
Oh.
Ja.
Genau.
Wann? Das hast du es noch parat? War das nach der Unterbrechung oder nach der ersten Hälfte?
Keine Ahnung, wann der auf dem Dach gestanden ist.
Ja, wahrscheinlich schon länger, aber.
Das habe ich nachher erst gesehen, also erst mitgekriegt irgendwo in den Medien.
Ja, ich
Keine
auch.
Ahnung.
Ja, genau, man hat
Weil
erst mal nicht
die
gewusst.
UEFA zeigt ja nicht alles.
Ja. Genau, hat auch nicht die vier Flitzer gezeigt beim Spiel Portugal gegen Türkei, aber darüber hatten wir sogar gesprochen, ist ja auch schon lange her. 3:0, ja. Das war noch in der Vorrunde. Ja, aber Deutschland ist schon gegen sehr beherzte Dänen verdient weitergekommen, das können wir doch festhalten, oder?
Natürlich,
nicht auf die richtige Weise. Nicht. Ja.
Das sage ich auch nicht. Ich mag es auch den Deutschen gönnen. Es war auch die bessere Mannschaft und. Aber da kommt bei mir mein Gerechtigkeitssinn, der schießt da rein. Da kann ich nicht anders, oder? Das hätte auch die Schweizer Nationalmannschaft betreffen können. Ich hätte genauso argumentiert. Es geht nicht um die Deutschen, es geht um die Entscheidungen, es geht um dieses unsägliche nicht mehr entscheiden in solchen Situationen der Schiedsrichter. Das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Und wir sprechen hier nicht von die Nummer 15 von Deutschland oder die Nummer 22 aus der Schweiz, die da irgendwo ein Spiel leiten, sondern wir sprechen von den Nummer 1 der großen Ligen. Wir sprechen von den besten Schiedsrichtern Europas. Und da erwarte ich einfach eine andere Spielleitung, da erwarte ich eine andere Präsenz. Und es gibt Spielleiter an dieser Europameisterschaft, die machen es anders, die sind präsenter, die übernehmen diese Verantwortung. Zum Beispiel der François Letexier, der macht das hervorragend, der kämpft auch um diese Positionen, der rennt auch für diese Positionen. Auch der Felix Zweier hat das gut gemacht. Vielleicht kommen wir noch auf dieses Spiel von heute. Aber und. Also es gibt schon einige Schiedsrichter, die machen das auch gut, oder? Aber eben nochmals, es gibt viele, keine Ahnung, was die das Gefühl haben, sie können Spiele leiten, wie irgendwo in den 80er Jahren, mittels ihrer Persönlichkeit stehen sie da irgendwo auf dem Platz herum. Nein, du musst für diese Positionen kämpfen, du musst gute Einsicht haben und du kannst es nicht dem Videoassistenten überlassen. Du musst entscheiden, der Schiedsrichter muss entscheiden. Für das ist er auf dem Platz, für das wird er bezahlt, oder? Und sonst soll er von seinem Gehalt mindestens die Hälfte dem Videoassistenten noch rüberschieben.
Ja, aber da war
also auch bezahlt. Wenn nur noch der Videoassistent Entscheidungen trifft, die wichtigen Entscheidungen, dann muss der Schiedsrichter nicht mehr das Geld verdienen. Da kann er genauso viel verdienen wie der Assistent.
Und warum hatte ich jetzt den Eindruck, dass Michael Oliver eigentlich ja souverän gewirkt hat?
Weil er das vielleicht souverän verkauft hat, weil es vielleicht so gelaufen ist, wie alle sich das vorgestellt haben, weil die Bilder ihm ja irgendwo recht gegeben haben. Die Zehenspitze war ja im Abseits und der Arm war ja draußen und alle bejubeln genau diese Szenen und sie seien jetzt alle richtig. Nein, die waren nicht richtig. Nochmals.
Aber was können wir denn jetzt tun?
Es mag ja sein, dass der im Abseits gestanden ist, aber nochmals, dann möchte ich mal die richtigen Bilder sehen. Wann ist Ballabgabe, wann wurde gestoppt und so weiter und so fort. Dann müsste man wirklich mal schauen, wann war wirklich Abseits. Oder mit diesen Bildern, mit diesen kalibrierten Linien, die da gezeigt werden und mit diesen Grafiken, mit denen kannst du gar nichts anfangen. Mit denen kannst du höchstens belegen, dass dein Entscheid richtig war oder falsch war. Nee, falsch war machen sie es eben nicht. Sie machen die Grafiken ja immer, dass er richtig war. Also wenn es das Tor nicht gegeben hätte, wenn es das Tor gegeben hätte, hätte man die Grafik gemacht, dass die Zehenspitze eben nicht im Abseits gewesen wäre. Oder? Da hätte man auch wieder bewiesen, dass irgendwas noch ein Schnürsenkel irgendwo von Schlotterbeck weiter hinten war als die Zehe von diesem Spieler.
Und wer manipuliert jetzt die Grafiken?
Keine Ahnung, ich sage nicht, dass sie manipuliert werden, aber dass die Grafiken einfach dass das für mich keinen Aussagewert haben. Nochmals, dann möchte ich mal eine klare Linie haben, und zwar eine richtige Linie haben, so wie man es beim Eishockey zum Beispiel hat, oder? Dann hat man eine klare Linie, da weiß man, aha, okay, das ist die Linie, oder? Und wann ist die Abgabe, wann ist die Abgabe des Schusses, oder? Und das ist schon entscheidend. Das ist schon entscheidend in der ganzen Dynamik. Und nochmals, solche Sachen, wo es auf gleicher Höhe ist, wo es um Zehenspitzen oder Nasenspitzen geht, das ist für mich kein Vorteil genommen. Und das sind keine Abseitspositionen. Die sollten an und für sich, und da hat man ja auch diskutiert, ob man da eine Toleranzgrenze einbauen möchte, die dann irgendwo 10 oder 12 oder 15 Zentimeter wäre. Um genau diese Diskussionen im Prinzip aus dem Weg zu gehen, oder? Aber naja, gut, also
Ja gut, früher wurde ja gesagt, hier hat der Schiedsrichter vielleicht Fingerspitzengefühl gezeigt oder er wollte zeigen oder er war vielleicht dann doch eher für die eine Mannschaft und hat es dann so oder so entschieden. Das wollte man vermeiden. Aber jetzt sitzen wir doch erst recht in der Falle, weil dann ein Bild kommt und jeder sagt, oder fast jeder, vielleicht sieht es ja jemand ein bisschen anders, vielleicht ist ja unsere Wahrnehmung mit den Augen auch nicht hundertprozentig gleich. Jeder sagt dann, hier, ja, wohl, klar. Und jetzt haben wir die Technik, dann muss man sie doch auch nutzen. Dann ist ja kein Spielraum mehr für den Schiedsrichter, um zu sagen, ach ja, jetzt doch für den Angreifer. Ja, wie kommen wir da raus?
Ja, wir kommen da raus, indem dass man halt wieder die Verantwortung für nicht schwarz-weiß Entscheidungen dem Schiedsrichter übergibt. Punkt. Und warum wurde der VAR eingeführt? Warum wurde der VAR eingeführt? Was hat man gesagt seitens der FIFA dazumals? Für die klaren Fehlentscheidungen, klare Fehlentscheidungen.
Ja, aber jetzt Schwarz-Weiß-Entscheidung, die Entscheidung abseits oder nicht, das wäre doch Schwarz-Weiß, aber die
Dann soll man es
Handentscheidung nicht.
aber anders lösen. Dann
Sondern,
soll man
ja.
nicht mit solchen, weiß nicht was,
Ja, aber die Handentscheidung ist dann wieder nicht
ja, aber es ist
Schwarz-Weiß.
einfach technisch noch nicht, es ist von der Technik her sind wir noch nicht so weit, dass wir das sauber aufarbeiten können, diese Abseitsentscheidungen. Oder nochmals,
Ja,
ich bin genug lang im Fernsehen gewesen. Ich weiß, wie das läuft.
das ist jetzt auch ein guter Punkt übrigens, weil deine Nachfolger erscheinen ja nicht mehr, weder im Großformat noch überhaupt eigentlich im Fernsehen, sondern da bekommst du dann als Zuschauer auch so dieses Gefühl, ob jetzt Manuel Gräfe spricht, ob Lutz Wagner spricht oder auch Bibiana Steinhaus-Webb, sozusagen aus dem Off, wie die Fernsehleute sagen, also auf die Bilder, sozusagen, das passt irgendwie zu dieser Entscheidungssituation, dass der Videoschiedsrichter, also irgendeine höhere Instanz, die du gar nicht siehst, ja, dass die eben die Gewalt hat.
Ja.
Also irgendwie die Fernsehsender nehmen auch quasi die ja, Realität oder die gemachte Realität, wie man das sagen will, auf und geben dem Zuschauer das Gefühl, hier spricht der liebe Schiedsrichtergott sozusagen. Ja,
Ungefähr
überspitzt.
so, ja. Eben,
Ja.
was ist der wahr? Wer ist der wahr?
Ja.
Wer ist der wahr, oder?
Ja, und was war
Der
da?
wahr, das sind Schiedsrichter, meistens Schiedsrichter, die es nicht geschafft haben, an die Spitze der ganz großen Ligen zu kommen.
Ja, die
Das
wollen
sind
auch eine
keine
Beschäftigung
Schiedsrichter,
haben.
die in der Champions League pfeifen, das sind keine Schiedsrichter, die an einer Europameisterschaft Spiele leiten, die pfeifen auch keine Spiele an einer Weltmeisterschaft, die sind in den eigenen Ligen oft, sind sie vielleicht Nummer 5, 7 oder 10 oder keine Ahnung
Oder
was,
haben Sie sich überhaupt
oder?
auf Videoschiedsrichterei spezialisiert? Schon, weil.
Ja, wunderbar.
Ja.
Nur das Problem ist, dass man eben genau dieses Gefühl haben muss auf dem Platz, dass da unten was passiert, dass das eine Dynamik hat, dass man eben das ist ja das, was ich schon oft gesagt habe, dass man die Absicht erkennen muss, dass man die Geschwindigkeiten erkennen muss, dass man die Dynamik, die Distanzen erkennen muss. Und das erkennst du nicht in Fernsehbildern. Das stimmt nicht. Nochmals. Schau ein Formel-1-Rennen an am Fernsehen und du hast das Gefühl, du könntest mitfahren. Schau es an der Piste an, geh in den Hockenheimring oder nach Spa oder weiß nicht was und dann weißt du, da würdest du nie reinsetzen. Mit dieser Geschwindigkeit könntest du ein Auto nicht fahren, weil die Geschwindigkeit ein anderes ist. Und dasselbe ist auf dem Fußballplatz. Das sind andere Geschwindigkeiten, wenn du dir 1 zu 1 siehst auf dem Platz. Das geht so schnell. Oder und nochmals bei diesem Handspiel. Was hat dieser verteidigende Spieler falsch gemacht? Nochmals, was? Nix, nix. Er hat die Bewegung gemacht, die ein Verteidiger macht, wenn er sich dreht, ist der Arm da, wo er ist. Der Arm ging nicht zum Ball, sondern der Ball ging von einer kurzen Distanz mit großer Geschwindigkeit zum Arm. Keine Absicht hinter dieser ganzen Aktion. Das sind alles Kriterien, wo im Reglement klar dastehen, kein Handspiel. Kein strafbares Handspiel. Und trotzdem schafft es der Videoassistent, indem er es fünfmal zeigt, dass er dem Schiedsrichter noch falsche Bilder zeigt, Standbilder zeigt, schafft er es, dass der Schiedsrichter auch noch auf Handspiel entscheidet. Toll. Toll. Und alle klatschen und sagen, wow, super, toll. Zum Glück haben wir einen Videoassistent. Und die ganzen Experten sagen auch nichts. Die sagen auch noch, ja toll, es ist ja 1-0 für Deutschland. Das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Nein, da erwarte ich eben auch von Schiedsrichter-Experten, dass sie dann eben auch mal etwas anderes sagen, dass sie eben auch hinstehen können, auch wenn das Tor für Deutschland ist. Nochmals, ich mag es den Deutschen von Herzen gönnen, dass sie im Viertelfinale sind. Und ich freue mich auf das Spiel Deutschland gegen Spanien. Aber das sind Entscheidungen, die sollten anders gefällt werden. Und da müssen wir müssen wieder hinkommen zum Ursprung des Fußballs, oder? Und die Leute, die damals die Regeln in England geschaffen haben, die haben auch irgendwas überlegt, oder? Und seit dauernd an diesen Regeln herumgeschraubt wird, und zwar meistens jetzt eben nicht mehr von den Briten, sondern von irgendwelchen Leuten, werden diese Regeln immer komischer irgendwo ausgelegt, oder? Und so weiter und so fort, oder? Und wir kommen in eine komische Situation, also der Fußball wird so, eben. Und dem VAR wird unterdessen so eine Bedeutung gegeben, das ist unglaublich. Eben nochmals, wer sitzt da hinten? Also ich will nicht von der Nummer 15 in irgendeinem Land ein Spiel geleitet haben. Vom VAR. Wer ist der VAR? Oder? Und ist er da alleine in diesem Raum? Oder hat es noch irgendwo einen Techniker, der auch noch Bilder da irgendwo zeigt oder nicht zeigt? Oder wer ist da alles im Raum? Ich möchte das wissen. Ich möchte eine Transparenz haben. Und vorher hatte ich diese Transparenz. Vorher standen ein Schiedsrichter stand da unten, zwei Assistenten standen da unten, ein vierter Mann stand da unten und die waren verantwortlich für diese Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und wenn sie keinen guten Tag hatten, hatten sie halt schlechte Entscheidungen. Und wenn sie einen guten Tag hatten, hatten sie gute Entscheidungen. Ja, aber dann weißt du, das sind die verantwortlich sind. Und unterdessen, ich weiß nicht mehr, woher das kommt. Also ich habe da wirklich Mühe. Oder nochmals, Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, dieses Foulspiel, das nicht gesehen worden ist. Also wenn man auf diesem Niveau dieses Foulspiel nicht mehr sieht, also ja.
Also Clément Turpin, ja. Der Franzose, war da, der Mann.
Ja.
Und du hättest ja, dann auch kein Videoschiedsrichter sein wollen. Oder wenn mir der das jetzt anbieten würde, wäre auch nichts.
Ich habe das, wo das eingeführt worden ist, meine, ich hatte das ja jahrelang beim ZDF gemacht. Ich hatte eigentlich genau das gemacht, für Bellareti und für all die Reporter beim ZDF. Genau diese Bilder hatte ich auch immer. Ich hatte diese Bilder, mit diesen Bildern musste ich ihnen im Prinzip mitteilen, was jetzt da im Prinzip richtig oder was falsch war. Und ich weiß noch, wie schwer ich mir getan habe mit diesen Bildern. Ich wusste oft nicht, ja, ist das jetzt ein Elfmeter, ist es kein Elfmeter, zeigt mir Kamera 4, zeigt mir Kamera 7, da kommt wieder Bellareti, oh, was war es jetzt ein Elfmeter, ich weiß es noch nicht, zeigt mir Kamera 8, zeigt mir Kamera 2, ist es jetzt ein Elfmeter, ist es kein, ich weiß es immer noch nicht, oder schlussendlich hast du irgendwas gesagt zum Bellareti, er sagt, ja komm, es war ein Elfmeter, es war keiner, aber du bist nicht überzeugt gewesen von diesem Entscheid, und genau das passiert eben den Videoassistenten genau auch. Oder darum schicken sie auch den Schiedsrichter noch raus. Schau dir das nochmals an, oder? Ich bin auch nicht 100% sicher. Schaust du dir nochmals an, oder? Und dann kommt der Mix von diesen verschiedenen Bildern, oder? Und dann hoffst du immer, du hast dann die richtige Kameraeinstellung für diese Situation, aber es fehlt dir auf einmal, fehlt dir die Dynamik, es fehlen dir die Distanzen, es fehlt dir vor allem die Absicht, oder? Die ganz entscheidend ist bei solchen Entscheidungen, und dann triffst du eine Entscheidung und du sagst du, ja, im Fernsehbild sieht es eher nach Handspiel aus, ja, da gebe ich halt das Handspiel, im Fernsehbild sieht es eher nach einer roten Karte aus, ja, da gebe ich halt die rote Karte, oder? Und da machst du auf einmal Entscheidungen nur, dass du diejenigen, die du besser verkaufen kannst, gegen außen, aber die sind nicht unbedingt die richtigen, oder? Und da habe ich einfach zu viel Erfahrung auf dem Fußballplatz. Ich habe zu viele Spiele erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, dass Wahrheit auf dem Platz und Wahrheit am Fernsehen nicht miteinander korrespondieren.
Diesen Ausdruck, wir haben jetzt ein EKG im Ball, den hat bestimmt auch kein Schweizer erfunden. Also früher war es noch ein Chip, jetzt ist es sogar ein EKG, obwohl es wohl das Gleiche bedeutet.
Eben, oder? Und da kommen wir auch noch, oder? Es hat einen Ausschlag gegeben, da heißt es war Hand. Ja, und jetzt? War es jetzt ein absichtliches Hand oder war es ein unabsichtliches Hand? Was interessiert mich so ein Ausschlag? Was interessiert mich dieser Ausschlag? Mich interessiert, ist es ein absichtliches Handspiel oder ist es ein unabsichtliches Handspiel? Und dass es da einen Ausschlag gibt. Ja, von mir aus gibt es einen Ausschlag in diesem Ball und auf der Grafik. Aber diese Grafik kann doch nicht entscheidend sein, ob ich jetzt einen Elfmeter gebe oder keinen Elfmeter.
Aber
Da
manche
wird ja
sagen ja
auch.
schon, Absicht spielt gar keine Rolle mehr in der Bewertung.
Ja, das ist falsch. Es steht ja im Reglement, ist es ja genau anders, oder?
Gut, Absicht
Ja.
ist im Zweifelsfall natürlich auch mal schwer zu beweisen, aber du machst es ja schon sehr anschaulich. Und umgekehrt, um das mal auf die Spitze zu treiben, wenn ich dieses Elfmeterschießen Portugal gegen Slowenien gesehen habe, mit einem 3:0-Ausgang für Portugal, dann frage ich mich eigentlich, wann gibt es denn die technische Lösung dafür, die feststellt, der Torhüter hat sich zu früh bewegt und ist nach vorne gesprungen, und zwar dreimal hintereinander. Diogo
Ja,
Costa.
der hat das sehr, sehr geschickt gemacht, der Torhüter.
Aber nicht fair, nicht im Sinn der
Wieso
Regel.
nicht fair? Nee, der hat das Reglement richtig schön ausgenutzt, indem dass er mit dem einen Fuß hinten geblieben ist. Er hat den Winkel verkürzt, das, was man früher immer gemacht hat. Das ist ja genau das. Wenn du den Winkel verkürzt, hast du eine größere Chance, an diese Bälle zu kommen. Und er ist aber trotzdem mit dem einen Fuß ist er hinter der Linie geblieben bei Ballabgabe. Also das hat er also ganz, ganz
Also für mich ist
sehr,
er
sehr.
dreimal gesprungen
Nee,
nach vorne.
ich habe jetzt das drei, also ich habe schon ein, zweimal drauf geschaut, aber ich habe mich jetzt nicht explizit drauf geschaut. Aber das ist ja etwas, was zum Beispiel ja der Videoassistent im Prinzip checkt. Da checkt er auch. Oder das ist jetzt auch wieder schwarz-weiß, oder? Aber das ist, wenn bei Ballabgabe hat er mindestens einen Fuß, hat er immer noch auf der Linie gehabt. Und das ist so in Ordnung. Also ich habe jetzt da nichts Verbotenes gesehen. Er hat es einfach unglaublich geschickt gemacht. Also, ja.
Also gehen wir mal die Ergebnisse durch, dass wir einfach schon mal alle haben. Vom Achtelfinale Niederlande gegen Rumänien 3:0, Österreich 1:2 gegen die Türkei als Gruppenerster raus, auch blöd. Frankreich gegen Belgien 1:0, Portugal-Slowenien im Elfmeterschießen nach 0:0, dann 3:0, England-Slowakei nach Verlängerung 2:1, Spanien Favoritensieg gegen Georgien 4:1, wir hatten das deutsche 2:0 gegen Dänemark und natürlich ist da auch noch jetzt unser nächstes Thema, Schweiz gegen Italien, ein überzeugendes 2:0 und das war ja gar nichts von den Italienern. Zwei Gruppenzweite waren ja da aufeinander getroffen. Die Schweiz hat das
Ja.
klar gemacht.
Was hat die Schweiz gemacht?
Ja, klar, doch, ja.
Ja, also es war ein sensationelles Spiel der Schweiz, das muss man schon sagen. Also so überzeugend habe ich die Schweizer Nationalmannschaft noch nie gesehen, noch nie wirklich. Die Italiener hatten ja im Prinzip keinen Hauch einer Chance. Im Prinzip die größte Chance, die sie hatten, wurde ja auch noch von den Schweizern gemacht, mit einem Kopfball von Scher an den Pfosten. Wenn das 2:1 geworden wäre, oder genau, also dann wäre es wahrscheinlich nochmals etwas, wäre es anders gewesen, oder was zum 1:1, weiß gar nicht mehr, wann der
Nee,
Zeitpunkt
das war
war.
nach dem 2 zu
Nee,
0, ja.
es wäre zum 2:1 geworden. Genau, es war 2:0 und dann wäre das 2:1 gewesen. Ja, nee, also eben nochmals, aber wie gesagt, die Schweizer haben das einfach wirklich sensationell gespielt und ich freue mich jetzt auf das Spiel gegen die Engländer, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man jetzt, aber da muss man auch wieder vorsichtig sein, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, ein großes Turnier, das beginnt ja, ich sage eigentlich auch immer erstens im Achtelfinale. Und die Mannschaften, die da meistens im Finale stehen, die werden ja dann von Spiel zu Spiel stärker. Und das kann natürlich auch bei den Engländern auch natürlich passieren, oder? Aber also das, was ich bis jetzt gesehen habe von den Engländern, war, ja, das wäre schon etwas wenig. Also da bin ich jetzt, da müsste man jetzt keine Angst haben für die Schweizer. Aber, und jetzt kommt eben wieder das große Aber die Engländer haben natürlich schon auch ein unglaubliches Potenzial. Und ob sie das jetzt ausschöpfen können, ja. Ich hoffe es natürlich nicht gerade gegen die Schweiz, also ja, aber.
Ja, und dann werden sie keine weiteren Möglichkeiten mehr haben bei dieser Europameisterschaft, wenn nicht gegen die Schweiz. Weil
Ja,
dann sind sie weg.
das
Ja,
ist so.
also.
Ja, also ich bin überzeugt, es wird ein gutes Spiel. Also ich freue mich auf das Spiel in Düsseldorf am nächsten Samstag. Ja,
Ja,
bin ich
Ostmeier
überzeugt.
genießt schon den Siegersekt. Ja, aber wir sind ja eigentlich nicht beim Fernsehen. Ja, nicht mehr. Ja, Podcast statt ZDF, zweites deutsches Fernsehen, lieber ein erstklassiger Podcast. Weiß gar nicht, wieso da nicht empfohlen wird bei diesen Podcast-Begutachtungen, aber okay. Es gibt ja, wir haben es ja gerade gehabt, in anderer Hinsicht öfters Dinge, über die man sich fragt. Und ja, Europameisterschaft 2004 in Portugal vor 20 Jahren, da hat ein Schweizer die Engländer genervt. Jetzt wollen sie also mindestens 26 Schweizer machen.
Mindestens.
Ja.
Plus hoffentlich noch die Zuschauer im Stadion auch noch.
Ja,
Genau.
wenn die Schweizer Zuschauer türkische Zuschauer wären, dann würde das ihnen noch leichter fallen, zum Beispiel. Ja, wir haben gar nicht das Jubiläum gesprochen, was ja dann auch der 20. Jahrestag des letzten Live-Kommentars von Johannes B. Kerner war, also Montag der vergangenen Woche. Online habe ich das dann gesehen, dass das also der Tag war, 20 Jahre später, an dem Urs Meier diesen denkwürdigen Entscheid, wie der Schweizer sagt, gefällt hat, bei England gegen Portugal, als dann England das Tor nicht anerkannt bekommen hat, zu Recht, und dann Portugal im Elfmeterschießen durchging und der Ricardo sogar als Torhüter seine Handschuhe noch weggeworfen hat, bevor es aus war, also als es zum Elfmeterschießen ging.
Ja, zuerst einen eigenen Elfmeter.
Auch noch.
Genau, hat noch den entscheidenden Elfmeter hat er noch geschossen.
Aha. Ja, sind das denn Tage, die dir dann denken, die du dir im Kalender markierst?
Nee, um Gottes Willen. Nee, aber ich habe es natürlich gesehen. Ich hatte eine Interviewanfrage für dieses spezielle Spiel. Und zwar, aber auch auf Instagram wurde das relativ bespielt mit Bildern und so weiter. Ja, genau.
War das das Interview dann mit dem einen Fehler von euch beiden? Also da war in der Frage der
Ja, ich
Fehler
glaube.
mit einem falschen Namen und in der Antwort hat sich dann Urs Meier so aufs Glatteis führen lassen, dass ich gar nicht gedacht habe, dass das möglich ist, aber ja,
Vermutlich.
man muss
Hab
schon sehr
nicht,
genau hinschauen, ja.
hab's wahrscheinlich zu wenig genau durchgelesen dann irgendwo.
Aber falls es niemand gemerkt hat, werde ich jetzt das auch nicht verraten, wo der Fehler
Nee.
lag, aber ja.
Mit den Frauen kann man mal durcheinander kommen.
Tatsächlich, obwohl es dann doch so wenige waren. Also in dem Fall ging es ja nur um zwei zumindest. Also insgesamt waren es
Genau.
schon ein bisschen mehr. Wir hatten ja auch über deine WM-Erfahrungen 1982 schon gesprochen. Das waren, glaube ich, die Folgen im, ja, war das jetzt, ich glaube, Oktober 2022, ich glaube 2021 nicht. Aber jedenfalls gibt es viele Urs Meier Podcast-Folgen zum Nachhören, ja, und man kann auch über diesen Mann immer noch Neues erfahren, auch über die Persönlichkeit, und er spricht ja eh als Vortragsredner, da dann teuer bezahlt, eben auch über ja, die Vergleichbarkeit, Entscheidungen auf dem Platz, Entscheidungen im Leben und alle Anforderungen, ja, genau, da ist das gefragt. Ja, wunderschönes Tor auch von Urs Freuler übrigens zum Führungstreffer der Schweizer in Berlin war das ja, oder? Und
Sensationell,
dann
ja.
Vargas mit dem 2:0 gleich nach der Pause und die Italiener haben gar kein Bein auf den
Ich
Boden.
wusste gar nicht, dass er das kann.
Ja.
Entschuldigung.
Naja. Ja, schneiden wir nicht raus. Also Sie haben es ja gehört. Hier ist alles authentisch. So, genau, jetzt wäre noch was gewesen, aber Osmar hat das Mikro ausgeschaltet. Ja, auch eine sehr sinnige Idee. Tja, jetzt haben wir also die Schweizer, die Deutschen und die Österreicher. Ja, Ralf Rangnick, deutscher Trainer. Es hätte alles auch gut kommen können für die Österreicher. Und das ist ja jetzt schon, tja, dramatisch einerseits, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass das mit dieser Konstellation auch die Gruppen Dritten kommen weiter und dann geht es nach dem direkten Vergleich auch noch und so weiter. Und das ist alles ein bisschen schwierig, wie diese Ausgangspositionen ermittelt werden. Ja, also die Österreicher als Gruppenerster in Leipzig, der früheren Erfolgsstätte von Ralf Rangnick und auch von einigen österreichischen Spielern ausgeschieden gegen die Türkei. 1:2 und da ging es ja auch ziemlich zur Sache an dem Dienstag im letzten EM-Achtelfinale. Urs Meier.
Ja, das war ein tolles Spiel, aber ich habe das eigentlich so erwartet, dass es eben ein enges Spiel wird, ein intensives Spiel wird. Also meine, wenn man die türkischen Spiele angeschaut hat bis dato, da war immer Action drin und die Österreicher haben eigentlich sehr souverän gespielt, oder? Aber ja, nochmals, ich habe auch in meiner Karriere genügend oft habe ich die Türken leiten dürfen mit ihrer, wie soll ich das sagen, mit
Leidenschaft,
ihr
mindestens.
Leidenschaft. Ja, Leidenschaft ist sicher das richtige Wort, mit dem Feuer, das natürlich da auch eben ist, aber das eben auch entfacht werden muss, oder dieses Feuer, wenn das nicht entfacht wird oder wenn das lang nicht da ist, dann kann man auch eine türkische Mannschaft, die kann dann auch irgendwie ganz banal und schlecht und einfach spielen. Aber eben, wenn die Leidenschaft da ist, wenn das Feuer drin ist, dann ist es immer unglaublich schwierig, gegen türkische Mannschaften zu bestehen, zu spielen. Und das war natürlich mit dem frühen 1:0, da ist natürlich das Feuer. Das war erstens mal im Stadion, das war bei den Fans, das war in der Mannschaft, das war im ganzen Team, oder? Und da kommt eben, auf einmal kommt eben diese Zuversicht, dass man eben solche Spiele gewinnen kann, ja, die kommt dann auf einmal, ist die da. Und ja, war schön zu sehen, oder? Also wie die gekämpft und gefightet haben. Und ja, und den Österreichern ist halt einfach in den entscheidenden Momenten haben sie das Glück nicht auf ihrer Seite gehabt. Ich meine, die haben ja so viele tolle Torchancen gehabt, oder nach dem Schluss mit Baumgartner, wo der Torhüter den noch ausholt, oder? Aber das sind dann genau diese Spiele. Das sind genau diese Spiele, wo der Torhüter halt noch den Ball um den Pfosten lenkt, oder? Und in anderen Spielen, ja, dann geht der Kopfball rein und so weiter. Das ist ja genau das, was ja den Fußball so genial macht, so begeisternd macht, oder? Und ja, und wir sprechen jetzt über den Fußball in dieser Partie und nicht über den Schiedsrichter. Das spricht ja auch für den Arthur Diaz. Genau, also hat das sehr gut gemacht, aber hat auch gekämpft um seine Position, hat auch wieder eine gute Leistung gebracht, also wie auch heute der Felix Zweier übrigens. Felix Zweier hatte einen einzigen Entscheid drin, ja, der etwas unglücklich war im Nachhinein, wo er sich wahrscheinlich am meisten selber aufregt. Ja, das wäre kurz vor Schluss, wäre das ein guter Angriff gewesen für die Rumänen, wo der Spieler, der dann auch noch verwarnt wird, den Fuß garantiert nicht zu hoch hatte, auch nicht gefährlich gespielt hatte, wo ja im Prinzip einfach der Gegnerspieler im Prinzip den Kopf eigentlich zu tief, fast schon zu tief angesetzt hatte. Er hat das falsch gesehen. Ja, kann passieren, oder? Und das ist natürlich das, was natürlich dann wieder die Rumänen aufspielen und sagen, ja, wegen dem ist dann sind wir nicht im Angriff gewesen, wäre vielleicht der Ausgleich gewesen.
Ja, Moment, höchstens das nur 1:2, oder war das so früh? Das 0:2 ist ja schon 10.
1:2, logisch, 1:2, ja. Sorry. Ja, und da kommt natürlich dann irgendwie, der kommt nachher im Prinzip der Gegenangriff und da kommt eben das entscheidende Tor dann, ja. Ja, aber das ist ein einziger, würde ich jetzt mal wirklich falscher Entscheid gewesen. Sonst war es eine gute, sehr gute Leistung, gut kommuniziert, auch eben versucht, gute Positionen zu haben, auch am Schluss noch die Sprints angesetzt. Wirklich gut, ja.
Ja, war, denke ich, schon sein dritter Einsatz und ja, kann da noch mehr kommen. Wir brauchen ja nur noch 7 Schiedsrichter maximal ab dem Viertelfinale.
Ja, mal schauen, wer die sein werden.
Oder welche Schiedsrichter, ja, schicken wir denn dann, wenn auch schweren Herzens heim? Oder welche dürfen wir auf keinen Fall nach Hause schicken? Weil wir die vielleicht sogar noch zweimal brauchen.
Ich glaube, gerade die Jungen haben das gut gemacht. Eben nochmals, ich nenne ihn halt immer wieder mal der François Letexier.
Beim 4:1 Spanien gegen Georgien zuletzt im Einsatz, ja.
Ja, einfach all drei Spiele, die er jetzt hatte, hat er souverän geleitet. Dann hat auch der Nyberg hat das gut gemacht. Auch das ist einer, der das der für seine Position kämpft, der da ist, der gute Entscheidungen drin hat. Ja, also das ist sicher auch einer, den man auf der Rechnung haben darf.
Der hat im Achtelfinale Frankreich-Belgien, das 1:0, doch ein Eigentor, spät gefallen, ja.
Da weiß ich nicht, was sie mit dem Argentinier gemacht haben, ob der noch da ist oder nicht da ist. Der hat mir extrem gut gefallen in seinem Spiel, also von dem her.
Ja, der hatte ja auch zwei, in welchem hat er gut gefallen?
Im ersten, weiß ich ja.
Aber war das Türkei gegen Georgien, das 3:1? Ich glaube.
Ja, das war auch eines der besten Spiele an dieser, also jetzt nicht vom, wahrscheinlich nicht vom technischen vor allem her, aber von der Leidenschaft her, vom Fußball her, von der von der Emotionen her, das war eines der besten Spiele. Also wer das noch nicht gesehen hat, dieses Spiel, der soll wirklich, ich glaube, das gibt es ja in der Mediathek von ARD und wahrscheinlich auch beim ZDF, der soll da mal reingehen und dieses Spiel mal anschauen. Also das war wirklich von Anfang bis zum Schluss, war da Leidenschaft pur auf beiden Seiten, gekämpft um jeden Ball, ob es da irgendwie um einen Eckball oder nee, Eckball, nicht mal einen Eckball, um irgendeinen Einwurf ging, irgendwo an der Seitenlinie. Da wurde gefightet, gekämpft, gegrätscht, gemacht, getan. Und nee, das war sehr, sehr gut geleitet dazu mal, ja. Also, genau. Der dürfte auch noch dabei sein, ja. Was haben wir sonst noch?
Dann Daniele Orsato hat
Der
ja auch schon den dritten Einsatz bei Portugal gegen Slowenien, diesen knappen Favoritenerfolg im Elfmeterschießen. Ja, war
Ja,
der diesmal
also
besser als bei Deutschland gegen Schweiz, dem 1:1?
er war besser, ja, er war besser, ja, aber eben wie gesagt, also ich glaube, ja, also mal schauen. Ich bin gespannt, ich weiß ja nicht, was da noch alles aus der Wundertüte gezaubert wird. Aber ich glaube, das wäre eigentlich so, wäre es gewesen für ihn, dieser Achtelfinale. Aber mal schauen, was da noch passiert.
Ja, und
Was haben wir?
Schweiz-Italien hatte Simon Marciniak als Schiedsrichter. Wie war der?
Marciniak hat das gut gemacht, ja. Ja, Marciniak war gut. Da hat man noch gemerkt, in ein, zwei Fällen, da hat noch das Spiel Bayern gegen Real Madrid hat noch irgendwie nachgehallt. Vor allem bei den Assistenten. Die kommen gar nicht mehr mit der Fahne hoch. Die lassen jetzt einfach nur noch laufen. Auch wenn sie schon längst, wenn einer schon 3 Meter im Abseits steht, da wird einfach nur noch laufen gelassen. Ja, aber eben wie gesagt, das war wahrscheinlich, hat das immer noch Auswirkungen von diesem Champions League-Spiel, wo sie zu schnell entschieden haben. Gut, aber der hat das gut gemacht, Massiniak, wenn ich das so überlege. Genau, was haben wir sonst noch auf dem Programm?
Ja, wir hatten ja zwei Italiener dabei, also Orsato und Marco
Ja,
Guida, Italien als Team
der
draußen.
Guida, den habe ich immer noch nicht richtig auf dem Bildschirm. Der Guida, den habe ich, glaube gar nie gesehen bis jetzt. Kann
Ja,
ich
ich
nicht
glaube schon. Also ich
beurteilen.
meine, wir haben sogar gesprochen, aber
Haben
wahrscheinlich
wir.
kurz. Ich meine schon. Und wir hatten zum Beispiel zwei Engländer und England ist ja auch noch im Viertelfinale dabei. Können wir dann mindestens einen Engländer nach Hause schicken, weil wir dann zwei eigentlich nicht mehr so gut einsetzen können? Neben Michael Oliver,
Ja.
Anthony Taylor im
Ja
Einsatz
gut.
bei der EM.
Ja gut, vielleicht sind sie ja nach dem nächsten Spiel nicht mehr im Einsatz. Also wie soll ich sagen, nach dem nächsten Spiel sind vielleicht die Engländer ja draußen.
Ja gut, aber dann gibt es eigentlich nur noch drei Spiele zu besetzen. Da wäre zwei Engländer auch ein bisschen viel.
Keine Ahnung mehr. Ja, wenn sie. Das interessiert eigentlich mich nicht, ob das zwei Engländer sind. Wenn die die Besten sind, dann sollen die Besten pfeifen. Wenn das die besten Leistungen gebracht worden sind, dann sind es halt zwei Engländer. Also das wäre jetzt für mich kein Kriterium. Es geht immer um die Leistung. Es geht nicht um irgendwo um Länder und um Befindlichkeiten oder keine Ahnung was, sondern ich möchte die besten Schiedsrichter, dass die da die Spiele leiten.
Moment, jetzt ist ja aber die Frage, was ist mit dem Schweizer Sandro Scherer? Ist der schon zu Hause? Hat sich der schon abgemeldet bei dir? Oder gesagt, er ist weiter befördert worden? Er bleibt in Frankfurt im
Also erstens
Quartier.
mal haben wir ja keine Kontakte, also keine
Tatsächlich.
Kontakte,
Das war
nee,
doch
keine Ahnung.
2021 auch noch anders. Legendär, als Xavi Xhakir die Handynachricht durchblicken ließ, er fährt nach Hause. Und Urs Meier hat es auch geärgert, weil er anderer Meinung war, dass der noch hätte länger bleiben können und sollen. Der Türke
Ja,
damals.
das war noch anders, ja, aber keine Ahnung, was jetzt da für Weisungen rausgegeben worden sind. Nee, im Prinzip müsste ja die UEFA müsste ja eigentlich schon längstens irgendwo mal eine Mitteilung machen, wer ist im Turnier und wer ist nicht mehr im Turnier. Beim Spanier wurde es ja gemacht anscheinend, oder keine
Was?
Ahnung, wie das
Der ist
war.
nicht mehr da, oder was? Was hat er falsch
Ja.
gemacht?
Ja, den hat man ja nach Hause geschickt.
Manzano. Ja, was hat er
Genau.
verbrochen?
Ja, was
Das
hat er
habe ich
gehabt?
nicht mitbekommen.
Österreich-Frankreich, keine Ahnung, was er
Ja.
da falsch
Es
gemacht
war ein
hat.
tolles Spiel. Österreich hat mit 3:2 gewonnen.
Nee,
Oder, nee, ach so,
war
nee,
1
sorry,
zu
das war das 0:1. Ich verwechselte
0 zu 1, das
Österreich-Niederlande.
Eigentor, oder?
Ja, genau. Österreich-Niederlande war ein tolles 3:2. Und
Genau,
da
nee,
ist
und was war da in
doch auch
diesem
noch ein Tor
Spiel?
aberkannt worden, den Niederländern.
Ja, da war
Aber.
das das war das mit Mbappé, glaube ich, mit der gebrochenen Nase da
Ja.
irgendwie. Der
Aha.
hatte das irgendwie, da waren so zwei, drei Sachen. Also anscheinend ist man so, also das habe ich in den Medien habe ich das mitgekriegt.
Aha.
Ich habe das ist ja auch keine offizielle Meldung, aber anscheinend sei er nach Hause geschickt
worden. Ja, und wer wäre jetzt, oder wer wären Finalschiedsrichter zum jetzigen Zeitpunkt, potenzielle? Da reichen ja drei Namen. Kann ja jeder nur einer pfeifen. Oder das Spiel leiten, Entschuldigung. Er pfeift ja nicht nur, er leitet hoffentlich das Spiel.
Also ja, das hoffentlich Endspiel. Leiten sie die Spiele, ja.
Also der eingeteilt wird, leitet hoffentlich das Endspiel und pfeift nicht nur.
Ja. Also wenn Sie mutig sind, nehmen Sie einen Jungen.
Also Sandro Scherer womöglich.
Zum Beispiel, keine Ahnung
oder was. Oder Nyberg oder Le Texier aus Frankreich.
Oder genau, aus Schweden. Das sind die drei jungen Wilden, die wir da haben. Vielleicht kann es ja auch mal ein Deutscher werden.
Welcher denn? Wir haben ja noch Daniel Siebert, oder ist der auch nicht mehr da?
Ja, er ist heute als vierter Mann an der Linie auf jeden Fall gestanden. Da muss er noch da sein.
Also als Assistent von Zweier, oder?
Genau, ja.
Ist das dann nicht eine Degradierung? Ich frage ja nur.
Das muss man ja nicht so empfinden. Also schlussendlich habe ich auch schon die Nummer 4 gemacht bei weiß ich was, bei anderen Schiedsrichtern, und die haben bei mir Nummer 4 gemacht.
Ja.
Also, ja.
Okay, wir können ja auch mal schauen, was wir im Viertelfinale haben. Spanien-Deutschland, großes Spiel, freitags 18 Uhr in Stuttgart. Welcher Typ Schiedsrichter wäre denn da vielleicht besonders prädestiniert? Wie würde Urs Meier entscheiden, wenn er was zu sagen hätte?
Ja, da würde ich schon einen erfahrenen Mann nehmen, wenn möglich. Ja, wen würde ich da nehmen? Das ist noch eine gute Frage. Warte mal, was gibt es im nächsten Spiel? Im nächsten Spiel, wenn die weiterkommen, haben sie...
War das ist nicht der Sieger aus Portugal-Frankreich?
Naja, also kannst du keinen Portugiesen nehmen und keinen Franzosen nehmen. Auf jeden Fall. Ja, wen könnte man da nehmen?
Also für Spanien-Deutschland. Ja. Ja, für Spanien-Deutschland wollte ich nur mal sagen,
ja, die Pause dran, nicht
zu groß werden zu lassen.
Ein Engländer kannst du nehmen. Du kannst...
Ja, aber ginge dann auch Michael Oliver nochmal zum zweiten Mal hintereinander ein Deutschland-Spiel? Oder wäre das auch?
Zweimal Deutschland würde ich nicht machen.
Dann bliebe ja nur Anthony Taylor als Engländer, wohlgemerkt.
Ja, da wäre wieder Anthony Taylor. Könnte man machen, ja. Ja, und sonst?
Was also mit dem Makeli hat ja Deutschland, glaube ich, auch schon gepfiffen gegen Ungarn.
Oder? Auch schon, ja.
Ach so, sogar in Stuttgart.
Ja.
Das erste Stuttgart-Spiel
der Deutschen. Also ich möchte eigentlich da gar nicht spekulieren. Also das ist ja die Schiedsrichterkommission, die ist jetzt da. Die soll da einen Entscheid treffen. Genau.
Ja, aber England-Schweiz wäre ja auch noch interessant, wer das eigentlich leitet.
Ja.
Ja, welchen Typ können wir denn da brauchen? Gut gebrauchen.
Ja, zum Beispiel ein Typ, das könnte ein Schwede sein.
Da gibt es ja noch den Glenn Nyberg. Okay.
Zum Beispiel. Ja.
In Portugal, Frankreich, weil wen hätte denn gern da ein portugiesischer Schwiegersohn? Also eigentlich Schweizer, aber von der Herkunft her portugiesisch.
Keine Ahnung.
Der beschäftigt sich nicht so mit Schiedsrichtern, dem reicht einer zu Hause, oder?
Ganz genau.
Na gut, du bist ja relativ oft relativ weit weg, aber das muss ja dem Verhältnis nicht schaden.
Ja.
Und was ist dann das andere Viertelfinale noch? Türkei gegen...
Niederlande.
Ja. Aha. Okay, da können wir keinen Niederländer. Danny McAleer ist ja auch noch im Boot. Ja. Ansonsten bemerkenswert, ja, wir hatten ja diese Gruppe mit vier Teams mit je vier Punkten, also je ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Aber da nur zwei weiter, nee, doch, Slowakei auch noch drei weitergekommen, aber die sind alle drei raus. Rumänien als Gruppenerster, naja, genau wie die. Wie die Österreicher als Gruppenerste raus, Belgien, die Zweite geworden waren, und die Slowakei mit Pech gegen England. Ja, toller Fallrückzieher von Jude Bellingham in der Nachspielzeit zum 1:1 und dann Kopfball Harry Kane vom FC Bayern gleich kurz darauf nach Wiederbeginn zum 2:1 der Engländer. Ja, und aus der deutschen Gruppe Deutschland und die Schweiz weiter, aus der eigentlich ja auch stark besetzten Spanien-Gruppe, nur die Spanier selbst weiter. Ja, dann England mit Mio Note aus der Gruppe C, Frankreich und die Niederlande als Zweite und Dritte, ja, die eigentlich höher eingeschätzten oder auf dem Papier höher stehenden Nationen als Österreich, die durch, und die Österreicher gucken in die Röhre. Ja, und dann muss ich die eine Gruppe noch komplett machen, ja, Portugal und die Türkei ebenfalls als Vertreter der Gruppe F weiter. Und Georgien, ja, beherzt zwar aufgetreten, aber die Spanier waren dann doch zu stark. Ja,
Ja.
Ja, was haben wir noch?
Ja, was haben wir noch? Also eben nochmals, mir ist gerade eingefallen, eben für Spanien gegen Deutschland oder auch Schweiz gegen England. Mir würde eben, der Argentinier würde mir gut gefallen.
Und warum?
Man kann. Ja, einfach weil er gut ist, weil er eine gute Leistung gebracht hat, weil er eine gute Linie hatte, weil er vielleicht auch aus Südamerika kommt, irgendwie hat irgendwie das Ganze, die ganzen, wie soll ich die sagen, die ganzen, er nimmt nichts mit. Er ist nicht, eigentlich ist er nicht angreifbar, ein Argentinier in einem solchen Spiel, oder? Ja.
Aber da gab es doch auch schon die Kritik bei dieser Europameisterschaft. Ja, wieso denn überhaupt ein Südamerikaner? Und wir sind doch hier Europäer unter uns und der versteht ja, hat ja eine andere Mentalität vielleicht und er bringt dann womöglich
Ja.
auch Unruhe rein. Macht das
Ja.
nicht so, wie die kühlen
Ja.
Europäer das vielleicht machen sollten, könnten.
Was hat er nicht gemacht? Er hat das Spiel sehr, sehr gut geleitet und sehr gute Linie gehabt, sehr gute Körpersprache gehabt. Also das, was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also drum sollte der noch ein Spiel kriegen.
Ja, und was sagst du jetzt zu dieser, ja, Ausgangslage oder dieser Vorrunde? Die hat mir ja nicht schlecht gefallen insgesamt, wobei man jetzt ja schon merkt, bei vielen Spielen die Intensität ist höher, weil eben klar ist, einer wird nach Hause fahren müssen. Aber irgendwie ist es ja fast, du hättest ja fast würfeln können, bei einigen Positionen zumindest. Und wie gesagt, die Österreicher können einem da ja auch leid tun. Erstmal unglücklich
Ja.
verloren, dann zwei Siege in der Vorrunde noch gelandet. Dadurch sogar Erste geworden und sie haben gar nichts davon, wegen bisschen Glück und ja, ein Gegentor zu viel von den beiden, die Demiral gemacht hat und dann, ja, dürfen sie jetzt nach Hause oder müssen eher. Ja.
Genau, und seit 1954 keine nächste Runde mehr überstanden, die
Ja, da
Österreicher.
waren sie im Halbfinale. War das nicht ein 1 zu 6 gegen Deutschland im Halbfinale?
7 zu 5 gegen die Schweiz.
Ach, war doch die Schweiz im Halbfinale, weil das hatte ich zuerst gedacht und dann aber gedacht, die Schweiz, das war schon im Viertelfinale. Ja, okay, das wäre ja auch interessant gewesen, wenn wir diese drei deutschsprachigen Teams nochmal gehabt haben. Ja, und da gab es ja im Turnier das 3 zu 8 der Deutschen mit einer B11 gegen Ungarn. Und ja, auch wenn das jetzt schon 3,5 Jahre her ist, es gab ja auch ein 0 zu 6 in der Nations League der Deutschen gegen Spanien Ende 2020 im November unter Corona-Bedingungen. Wir waren ja kaum noch dran zu denken. Also da wäre das ja auch ein großes Comeback, wenn die Deutschen es jetzt gegen die Spanier schaffen. Bisschen ja auch die Ausgangslage oder die Konstellation ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft 2006. Also da die Deutschen im Achtelfinale gegen Schweden weiter, diesmal gegen Dänemark, also auch Nordeuropäer. Und dann wurde es schon sehr, sehr haarig und knapp im Viertelfinale gegen Argentinien im Elfmeterschießen, auch mit dem berühmten Jens Lehmann-Zettel. Ja, kamen die Deutschen dann ins Halbfinale, in dem gegen Italien Schluss war. Okay, so kann das nicht kommen, aber vielleicht wird es dann eben ganz eng und aber glücklich irgendwie für Deutschland enden gegen Spanien. Wer Osmeier grinst du da? Glaubt das nicht?
Doch, doch, kann sein.
Ja.
Doch, wird man schauen. Ja, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Es ist, ich würde es schon fast behaupten, derjenige, der dieses Spiel gewinnt, wird Europameister. Ja, schauen wir mal.
Aber irgendwie, ich muss ja auch sagen, einerseits ist der Abstand gerade zum Profifußball schon über die Jahre und Jahrzehnte eher größer geworden. Aber eigentlich habe ich für mich so das Gefühl, vielleicht ja auch, weil es eben doch eher mal einen größeren erwischt früh, dieses, ja, eben da fährt jetzt wirklich jemand heim und oder wenn du einmal nicht drauf bist oder einmal das Glück nicht hast, dann kannst du schon im Achtelfinale weg sein. Ja,
Ja.
das ist eigentlich stärker als früher bei mir. Eben zum Beispiel auch Belgien war jetzt nicht überzeugend, aber du
Ja, weil
denkst trotzdem.
die Mannschaften sind natürlich auch ausgeglichener geworden. Es ist so eben dieses klare Favoritensein, das hast du heute nicht mehr so, oder? Also nochmals, wenn du Spiele angeschaut hast früher, da waren so diese klaren Favoriten, die waren da. Das hast du heute zum Teil noch im Frauenfußball, hast du auch noch diese Gefälle, dass du starke Mannschaften hast und weniger starke Mannschaften.
Bringt auch nicht immer was, haben die Deutschen unter anderem festgestellt, ja.
Ja, aber im Männerfußball muss ich schon sagen, das ist schon ausgeglichener geworden. Das ist schon viel, viel offener geworden. Die Resultate sind auch, ja. Ja, nee, es ist einfach. Es sind alle Mannschaften unterdessen spielen richtig, richtig gut taktisch, diszipliniert, konditionell, alle mehr oder weniger gut drauf. Auch da hast du nicht mehr diese Gefälle, dass du so zwei, drei Mannschaften hast, die konditionell so stark sind, dass sie die anderen irgendwo an die Wand spielen. Ja, das ist heute auch nicht mehr der Fall. Also, die können heute auch 120 Minuten durchstehen auf einem guten, hohen Niveau. Ja, ist spannend. Ich finde es spannend. Und ja, natürlich trifft es dann halt den einen oder anderen größeren halt auch früher. Ja.
Bei den Frauen hat man ja bei einem großen Turnier, ich glaube 2017, auch mal so eine Verlegung sogar wegen starkem Regen auf den nächsten Tag. Deutschland gegen Niederlande oder gegen Dänemark, bin mir nicht sicher, auch nicht, ob EM oder WM. Und aber lass mich das nochmal nutzen, um auf diese Unterbrechung in Dortmund durchzukommen. Wie denkst du darüber? War das auf jeden Fall nötig? War das der richtige Zeitpunkt? Hätte man noch abwarten können? War es eher schon zu spät? War für dich dann auch klar, dass es schon weitergehen wird? Oder war das dann offen und musst du tatsächlich warten? Wie verträgt der Platz den Regen? Wie viel Regen kommt dann überhaupt und so weiter?
Ja, das sind alles Fragen, die du zum Teil nicht beantworten kannst, aber was du beantworten kannst als Schiedsrichter, um das geht es eigentlich. Es geht immer um die Gesundheit der Spieler an erster Stelle. Oder? Und wenn da natürlich Blitzeinschläge da sind, wenn das eine Gewitterzelle über dem Platz ist, dann musst du sowieso relativ früh musst du versuchen, das Spiel zu unterbrechen. Das ist so. Das hast du natürlich auch eben. Du siehst ja, wie das Gewitter heranzieht. Und du weißt ja auch zwischen einem Blitz und einem Donner, wie viele Kilometer das sind. Das solltest du schon ungefähr im Bereich haben, oder? Und wenn halt Blitz kommt und Donner zusammen, mehr oder weniger, ja, dann ist die Gewitterzelle wahrscheinlich über dir. Dann ist es vielleicht schon etwas spät. Vielleicht hättest du etwas früher abpfeifen können. Ja, das sind so Sachen. Nochmals, es geht immer wieder um den Schutz der Spieler. Also eben, wie gesagt, wenn das Gewitter kommt, wenn es heranzieht, irgendwann musst du sagen, bevor der erste Blitz auf dem Platz irgendwo einschlägt, will ich, dass meine Spieler weg sind vom Platz, oder? Also, das hat er aber meiner Meinung nach in Ordnung gemacht, gut gemacht. Und ob dann weitergespielt werden kann und wann weitergespielt werden kann, das kannst du selber nicht entscheiden, weil du weißt ja nicht, was der Platz verträgt, wie das Wasser abfließt und so weiter. Oder jetzt kann man davon ausgehen, Dortmund, das war in Dortmund, hat eine gute Drainage, also das Wasser wird wahrscheinlich schnell abfließen, also wenn das Gewitter auch wieder sich verzieht, dann lassen wir mal kurz das Wasser abfließen, vielleicht noch mit ein paar mit den Rechen das ganze Wasser rausschieben oder was auch immer. Nee, haben sie auch alles gemacht und dann kann man auch wieder weiterspielen. Wenn der Ball wieder rollt, kann man weiterspielen. Aber das weißt du nicht als Schiedsrichter, wie lange das gehen kann und so weiter. Und da musst du halt einfach warten, oder?
Muss
Ja.
der Schiedsrichter eigentlich auch die Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn im Hinterkopf haben? Also der muss ja dann möglicherweise abwägen, wie lange kann ich denn überhaupt spielen lassen? Kommen die Leute noch nach Hause oder wollen die dann noch nach Hause oder bleiben die dann auch, zumindest die Mehrzahl der Deutschen, feiernd im Regen gerne zurück, wenn eben das Spiel so ausgeht, wie sie es sich wünschen? Also es wird ja sehr viel geschimpft über die Deutsche Bahn und da könnte ich auch dazu beitragen. Aber ja, wie sieht das der Schweizer Urs?
Ja gut, das ist ja gut, wenn die Deutsche Bahn Verspätung hat, dann kommen sie auf jeden Fall auf die Bahn, oder? Wenn das Spiel später fährt. Nein, Quatsch. Also, nee.
Ja, und
Also
was?
ich habe schon eine Deutsche Bahn nicht erreicht, im Bahnhof, glaube, wo war das? Karlsruhe oder keine Ahnung was, hätte ich umsteigen müssen. Und der Zug, den ich erreichen hätte sollen, der war richtig pünktlich, der ist wirklich auf die Sekunde genau abgefahren.
Aha.
Also hätte der nur eine halbe Minute Verspätung gehabt, hätte ich den noch erreicht. Den habe ich aber nicht erreicht, weil er pünktlich abgefahren ist. Also ich habe es auch schon in eine andere Richtung
In
erlebt mit
der
der
jüngeren
Deutschen Bahn.
Vergangenheit. Ja.
Ja, das sind vielleicht jetzt ein paar Jahre her, aber nicht so viele. Aber tatsächlich, es gibt also auch
Ja,
Züge, die fahren pünktlich.
aber die
Nee, also
Zuverlässigkeit ist
das muss
rapide
der
runter.
Schiedsrichter sicher nicht in Erwägung ziehen, um Gottes Willen. Also da geht es wirklich nur um diese zwei Sachen. Ist die Gesundheit der Spieler gefährdet, ja oder nein? Und kann regulär gespielt werden, ja oder nein? Oder? Und wie lange muss gewartet werden? Natürlich auch, man kann nicht warten, bis es nicht mehr geht. Und man kann nicht warten bis morgens um 5 Uhr. Das wäre natürlich dann schon nicht im Sinne des Erfinders.
Was
Dann
gibt es
wird
denn
man
noch
nie
zu
gelandet.
sagen zu deinem Freund Jürgen Klopp, dem Ex-Trainer vom FC Liverpool? Habt ihr bestimmt Kontakt gehabt?
Ja, der wird wahrscheinlich sich freuen, dass Deutschland weitergekommen ist und keine Ahnung, was er macht. Urlaub hoffentlich.
Ja, vielleicht kann man das ja beim nächsten Mal klären. Danke für diesmal, Urs Meier. Bis bald.
Danke, tschüss.